Wir haben ja eine Schule des Übernatürlichen. Und es gab jetzt in diesen Tagen ganz schön viele Themen. Ja. Also ich bin noch voll am Verdauen. Man muss halt verdauen, wenn man so einen Schnitzel reingeschoben kriegt. Ja, Milch gab es eigentlich wenig. Es war Fleisch, es war wirklich theologische Überblicke und tiefgängige Sachen. Und sowas kann total genial sein. Aber man muss auch verdauen. Ich verdau auch. Ja. Und manches ist auch ganz gut, wenn man es einfach auch mal stehen lässt und sagen, okay, ich muss jetzt nicht alle Fragen beantwortet kriegen, muss auch manchmal einfach sagen, okay, es ist jetzt einfach auch mal eine Ansicht und es gibt vielleicht auch noch andere Ansichten und ich muss das auch einfach mal prüfen, dann mal mitnehmen, mal drüber nachdenken, mit anderen drüber reden. Aber was uns ja wichtig war, wir haben euch ja nicht eingeladen, nur um theologische Zusammenhänge zu kapieren, sondern wir haben euch ja eingeladen, dass wir uns schulen und trainieren lassen, im Übernatürlichen zu laufen. So dass unser Alltag davon geprägt ist. Und natürlich ist die Grundlage davon, dass wir neuer Bund orientiert sind. Weil wir können nichts empfangen, wenn wir diesen Glauben dafür nicht haben. So, das ist der ganze Grund auch, warum Jonathan darüber redet. Ohne das Verständnis, wer wir sind und was Gott uns geschenkt hat, können wir da nicht drin wandeln. Ganz einfach, oder? Du kannst viel anstrengen und machen und dann auch können gesalbte Prediger auch für dich beten. Das wird alles nie ein alltägliches Ding, wenn ich nicht grundsätzlich in der Sohnschaft oder Tochterschaft lebe. Ja? So, deswegen ist es so wichtig zu verstehen und so wichtig, dass unser Denken sich in die Hinsicht verändert. Was ich jetzt machen will oder was wir heute Mittag machen wollen, wir wollen noch ein bisschen mehr praktisch auf das eingehen. Wie lebe ich übernatürlich? Und ich würde einfach gern beten zum Anfang. Vater, wir preisen dich für diesen Bund, den du mit deinem Sohn geschlossen hast. Und wir sind Teilhaber des Himmlischen. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns Verständnis und Offenbarung gibst, wie wir darin wandeln können und wie wir dein Reich repräsentieren können. Und ich bitte dich, dass du heute, jetzt uns trainierst und nochmal Dinge zeigst, dass Sachen praktisch werden. Wie können wir die Kranken heilen und wie hören wir deine Stimme und wie ändern wir die Gesellschaft und all diese Dinge. Ich bitte dich, dass du zu jedem konkret persönlich redest. Dass du jedem dort weiterhilfst, wo er jetzt gerade steht. Dass er ausgerüstet und zugerüstet wird für das, was kommt. Heiliger Geist, füll uns mit Verständnis und füll uns mit deiner Leiterschaft, dass du uns führst in die nächsten Schritte, die wir brauchen. Amen. So, den Titel, den ich jetzt die nächste Dreiviertelstunde habe, ist, wie werde ich denn zum Träger seiner Gegenwart? Wir haben ja gehört, jeder von euch ist Träger seiner Gegenwart. Ihr seid es schon, ihr müsst nicht erst werden, ihr seid es schon. So, die Frage ist, wie werde ich aber zum Träger in diese Welt hinein? Wie trage ich seine Gegenwart in diese Welt hinein? Nimm mal deinen Finger, so, bohr dir in der Nase hinein. Zeig mal auf dich, ich bin ein Träger des Heiligen Geistes. Ich bin ein Träger der Gegenwart Gottes. Ich werde es nicht irgendwann. Ich bin ein Träger. So, das ist mal die erste wichtige Wahrheit zu erkennen. Du bist es schon. Du musst es nur bewusst werden und dementsprechend handeln. So, Träger seiner Gegenwart zu sein, das sind wir alle. So, aber die Frage für mich ist dann, die sich anschließt, wie werde ich zum Träger seiner Gegenwart, sodass die Umwelt, also diese Welt, die Menschen in dieser Welt, die Gesellschaft, der Arbeitsplatz, wo auch immer ich bin, von dieser Gegenwart beeinflusst werden? Das ist die Frage. Amen. Ich will nicht nur Träger der Gegenwart Gottes sein und mich darin freuen, dass es theologisch grundsätzlich richtig ist, dass ich also Christus in mir habe. Das ist ja schön, wenn du das theologisch bejahen kannst, aber das hilft noch relativ wenig, wenn die anderen es nicht mitkriegen. Und wenn das nicht rauskommt. Und wenn es kein alltägliches Leben ist. So, das muss zu einer Realität werden, die lebbar ist. Ja, wo ich mit beiden Beinen auf den Füßen, mit beiden Füßen auf dem Boden auf dieser Erde stehe und nicht einfach nur in irgendwelchen Sphären von interessanten Gedanken schwebe. Ja, es muss geerdet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Warum? Gott will auf die Erde kommen. der Himmel soll auf die Erde kommen, haben wir schon gehört. Ich möchte es nochmal kurz erklären. Was heißt es? Ich dachte, wir kommen in den Himmel. Wer glaubt, dass er in den Himmel kommt? Ich auch. Sind wir da schon mal eins? Wenn du stirbst, kommst du in den Himmel. Aber der Punkt ist, Gott will nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben und dann haben wir dort die Ewigkeit mit ihm, sondern der ganze Gedanke ist eigentlich, er hat diese Erde geschaffen als seinen Wohnort. Amen. Er will hier wohnen. Er will die Erde erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Und deswegen hat er sein Reich gegründet, hier auf Erden. Er hätte ja auch sagen können, so ein bisschen wie Arche Noah mäßig, ich komme, mach so eine Arche, ich rette alle Leute und dann gehen wir und die Flut macht alle platt. Aber so macht das nicht. Das wird nicht mehr so sein, sondern er hat sein Reich gegründet und es breitet sich aus bis zu dem Tag, wo der Himmel vollständig auf der Erde manifest ist. Vollständig da. Himmel und Erde kommen zusammen. Das ist ein bisschen was Neues vielleicht. Jesus, für ihn war das völlig klar, es war sein Denken. Der Himmel kommt auf die Erde, er hat das Königreich demonstriert und überall, wo du es demonstrierst, kommt Himmel auf Erde. So dieser Leitgedanke, wo wir auch beten, wie im Himmel, so auf Erden, dieses Gebet ist zentral. Herr, ich möchte das, was im Himmel ist, das, was Realität ist da oben, was übernatürlich ist, das muss hier auf Erden praktisch werden. Der Himmel kommt auf die Erde. Am Ende wird es so sein, das neue Jerusalem kommt ja vom Himmel runter, oder? Also nicht die Erde kommt hoch, wird irgendwie hoch entrückt, sondern das neue Jerusalem senkt sich ab und dann wird für alle Ewigkeit Gott Herr sein hier auf Erden. Das ist interessant. So, nur dass du es weißt, du bist berufen, Mensch zu sein. Gott hat dich als ein Mensch erschaffen. Viele ist so, gerade wenn es ums Übernatürliche geht, auch Charismatiker, da hat man manchmal den Eindruck, die wollen keine Menschen mehr sein. Die wollen irgendwo hinschweben. Und das im alltäglichen Leben kommen die auch nicht mehr wirklich zurecht. Und das ist ganz schön fies, weil die Menschen dann denken, naja, so ein komischer, spooky Christ will ich eigentlich nicht werden. Ja, der betet die ganze Zeit irgendwie und er hat keine Verbindung mehr mit anderen, der schließt sich immer nur ein und kleidet sich komisch. Das ist ein komisches Bild von Christen, oder? Wir sind dazu berufen, Mensch zu sein. Und zwar wirklich. Es gibt einen guten Satz, ein bisschen provokant, aber mir hat das sehr geholfen. Mach's wie Jesus, werd ganz Mensch. Mach's wie Jesus, werd ganz Mensch. Jesus Christus war der echteste Mensch, den man überhaupt haben kann. Er war der, der wirklich Mensch war. Was wir so gelebt haben und die Sünde und das Ganze hat das Menschsein verzerrt. Jesus ist wahrer Mensch. Kein Problem für ihn zu feiern, weil ein Mensch feiert. Sich zu betrinken ist nicht menschlich. Das macht dich komisch, das macht dich unmenschlich. In Unzucht zu leben macht dich unmenschlich. Das ist eine Verzerrung von Menschsein. Ich mag auch gar nicht den Satz, naja, weißt du, ich bin halt ein Mensch. Ich hänge da in diesen Unreinheiten, so, ich bin halt auch Mensch. Ne? Kennt ihr den Satz? Das ist eigentlich nicht ein guter Satz, weil eigentlich ein echter Mensch macht es nicht. Wow, ihr seid erstaunt. Was ich damit eigentlich sagen will ist, du bist berufen zum Menschsein. Und ein Mensch hat einen Geist und ein Mensch hat die Verbindung mit Gott, so wie es im Garten Eden war, das ist ein wahrer Mensch. Ein Mensch hat Herrlichkeit, wisst ihr das? Er war eingehüllt in Herrlichkeit. Wir dürfen Menschen sein, wir sollen Menschen sein. Verherrlichte Menschen. Gott in uns, Träger seiner Gegenwart, das ist wahres Menschsein. Ich durfte mal Amen sagen, weil das war eigentlich ein guter Satz. Das ist ganz arg wichtig, wenn wir über das Übernatürliche reden, wenn wir sagen, wir machen eine Schule des Übernatürlichen, da machen wir keine Spooky-Schule für die Freaks, die mal wieder einen Engel sehen wollen. Es ist cool, wenn du einen Engel siehst, aber um das geht es ja gar nicht. Ja, es geht darum, dass wir als Mensch leben und dass wir Vollmacht haben und dass die Erde erfüllt wird durch die Gegenwart Gottes, durch das, was wir ausstrahlen. Das geht's. Das ist ein Unterschied. Es geht nicht darum, dass wir spektakuläre Dinge erleben. Es geht darum, spektakulär ist sowieso schon alles, was Gott betrifft. Und es geht darum, dass wir das ausleben und dass unsere Umwelt davon mitkriegt. dass wir Träger seiner Gegenwart in diese Welt hinein sind und dass wir die wahren Menschen sind, dass Leute sehen, das ist ein echter Mensch, so will ich eigentlich auch leben. Ja, so wie der will ich eigentlich auch leben, weil das zeigt was, so, wenn man so leben kann als Mensch, das ist für mich ein Vorbild. Und so hat Jesus gelebt. Deswegen, es kam warm aus ihm raus, er war wahrer Mensch. Er war ein Mensch der Freude, Freude ausgestrahlt, Freiheit ausgestrahlt, Liebe ausgestrahlt. All diese Dinge sind schon übernatürlich. Viele sagen, ich möchte dieses Übernatürliche reinkommen. Wenn du die Frucht des Geistes hast, ist alles übernatürlich. Freude ist übernatürlich. Wir kriegen ja viele Leute, so Sprecher kommen. Wir dürfen auch hier und da mal hinreisen. Ich war kürzlich mal bei Gary Oates zu Besuch und dann triffst du so den einen oder anderen. Wisst ihr, was interessant ist? Wenn du mit denen redest, das Übernatürliche ist für sie so normal, dass sie die Dinge wesentlich mehr wertschätzen, die wir so als gering erachten. Ich mache ein Beispiel. Wenn du in Frieden lebst und in Freude in deinem Leben, wenn du in der Freiheit drin bist, dann werten die das wesentlich höher, als wenn du einen Engel gesehen hast. Es ist nichts Besonderes. Aber besonders ist, wenn du übernatürlich in der Freiheit und in der Freude lebst. Natürlich ist alles übernatürlich, aber einfach die Wertigkeit. Und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die haben auch zu mir gesagt, hey, so viele rennen diesen Überlegungen nach, wie kann ich nur mehr Wunder tun und all diese Dinge aus dem falschen Motiv. Es ist genial, wenn sie es tun, aufgrund dessen, dass wir Gott repräsentieren, aber wenn wir es tun, damit wir irgendwas Spektakuläres, Geniales erleben, dann ist es so ein falscher Run. Sie haben mir das eins zu eins gesagt, die das selber lernen. So, wir wollen das, wir brauchen die Wunder und all diese Dinge, aber wir wollen das Reich Gottes demonstrieren und wir wollen Menschen sein hier auf Erden, um das Reich Gottes auszubreiten. Wir wollen nicht weg, sondern wir wollen hier Gottes Reich bauen. Ein ganz anderes Denken, merkt ihr? So, Gott will hier Wohnort auf der Erde, erster König, und wir sind seine Botschafter. Und jetzt ist die große Frage immer wieder, wie kriege ich das denn jetzt praktisch umgesetzt? Wie kommt denn mehr von dieser Gegenwart Gottes in meinem Leben zum Tragen? Und auch da gibt es ja nicht die Pauschalantwort, wo du sagen kannst, naja, du musst halt einfach das machen, dann funktioniert es. Aber wir sind da voll im Training selber mit unserem Leben. Wir überlegen uns das selber und wir versuchen Sachen aus. Und dann gibt es vielleicht so ein paar Prinzipien, oder wo du sagen kannst, tu das mal und du wirst Fortschritte machen, du wirst Dinge erleben. Und da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Das Erste ist, wenn du die Gegenwart Gottes repräsentieren willst auf Erden, dann ist es erstmal wichtig, dass du sie selber genießt. Ich glaube, das ist sogar der entscheidende Punkt. Die Gegenwart Gottes zu tragen und auszustrahlen, das kannst du nur dann, wenn du selber ein Genießer der Gegenwart Gottes bist. Sprich, wenn du selber darin lebst, ständig, immer wieder. Ich sag's auch so, wenn du ein Soaking-Opfer wirst. Es gab in der Bibel mehrere Soaking-Opfer. Und das, was die so ausgezeichnet hat, das waren alles Leute, die konnten nicht ohne Gottes Gegenwart leben. Also ich nenne mal so ein paar, zum Beispiel die Maria von Bethanien war ein Soaking-Opfer. Sie musste zu den Füßen Jesu liegen, hat dann für Anschiss gekriegt von der Schwester. Aber es war ihr egal, weil ihr war es wichtig, mit ihm zusammen zu sein. Wenn du die Gegenwart Gottes repräsentieren möchtest hier auf Erden, wenn Übernatürliches aus dir herauskommen soll, dann sei mit dem zusammen, der übernatürlich ist. Hab mit ihm Zeit, verbringe Zeit mit ihm, genieße seine Gegenwart. Ich glaube, aus den Genießern werden Träger. Es gibt 1000 verschiedene Arten, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Da will ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen. Ich habe die Zeit leider nicht. Ich liebe das Thema, aber ich habe die Zeit nicht. Und da hast du vielleicht deine Wege und du lernst es, mit Gottes Gegenwart zu kommen, ins Wort Gottes zu gehen, in Anbetung zu gehen oder dich einfach hinzulegen, Musik reinzumachen, einfach aufzusaugen. All diese Dinge, das sind gute, geniale Wege. Tu es. Genieße die Gegenwart Gottes. Ein Kirchenvater hat mal gesagt, du kannst Gott in deinem Leben entweder gebrauchen oder du kannst Gott genießen. Entweder du gebrauchst ihn für das, was du denkst, was du als Dienst tun sollst, du gebrauchst dann Gott dafür, oder du genießt ihn. Und ich glaube, die Genießer haben es wesentlich besser, weil sie leben aus der Fülle. und die leben aus der Beziehung raus. Und dann ist es auch nicht so schwierig, sondern das ist eigentlich alles, was dann dienstmäßig passiert, ist eher der Überfluss von deiner Beziehung. Also der erste große Gedanke, sei ein Genießer seiner Gegenwart. Jetzt habe ich die Maria von Bethanien genannt. Noch einer ist der Obed-Edom. Kennt ihr den? Der Obed-Edom ist nicht so bekannt, aber ich mag ihn. Ja, er war bei David ein Levit und er kennt vielleicht die Geschichte, die Bundeslade wird geparkt, weil sie wussten nicht so richtig, wie sie die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringen. Da haben sie es auf dem Ochsenkarren versucht. Der Ochsenkarren bricht sich ein Bein praktisch. Ja, und dann rutscht die Bundeslade runter und dann stirbt da jemand. Und dann ist der David völlig durcheinander. Ja, und dann müssen sie eine Entscheidung treffen und dann parken sie die Bundeslade im Garten von Obed-Edom. Und wisst ihr, das Interessante ist, der Obed-Edom hatte keine Angst vor Gottes Gegenwart. Ich meine, du hättest ja sagen können, hey, also das Ding will ich bei mir nicht haben. Ja. Da sterben die Leute drumherum. Nee, ich glaube, er kannte Gott. Und weil er Gott kannte, er war ein Anbeter. Deshalb hat er gesagt, hier bei mir im Garten, kein Problem. Und dann haben sie es bei ihm in den Garten gestellt oder in seinen Vorhof oder wo auch immer hin. Vielleicht auch in sein Wohnzimmer. Und da war sie dann 3 Monate lang geparkt. Und das Geniale ist, wir lesen davon, dass 3 Monate lang das Haus Obed-Edoms gesegnet wurde. Die Gegenwart Gottes war da. Die Bundeslade steht ja für die Gegenwart Gottes. Und der David hat es dann mitgekriegt und hat dann gesagt, ja genau, genau das ist eigentlich. Gottes Gegenwart ist nicht tot, Gottes Gegenwart ist ja Segen. Und dann hat er wieder Mut gefasst und hat gesagt, jetzt machen wir es aber richtig. Und dann war ja dann die Story, dass sie es dann nach Jerusalem gebracht haben. Sehr zum Leid von Obed-Edom. Warum? Weil der Kerl, der hat in der Zeit eine Vermehrung seiner Hasen gehabt und seiner Rinder und seiner Kinder. Und in 3 Monaten hat er mehrere Kinder gekriegt. Keine Ahnung. Es gab Multiplikation. Interessantes Bild. Ein Genießer der Gegenwart Gottes hat immer Multiplikation. Merkt ihr was? Im Prinzip. Ich glaube, der hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, was er jetzt richtig macht. Der hat einfach nur Gottes Gegenwart genossen. Ich schätze, der war jeden Abend in der Kühle des Tages oder jeden Morgen bei der Bundeslade, hat mit Gott gesprochen, hat Gemeinschaft gehabt. Das ist meine Überzeugung. Und dann wird es noch lustiger. Die Bundeslade wird dann schließlich in Jerusalem geparkt. Hütte Davids, Anbeter werden eingesetzt, 24-7 Prayer. Das hat nicht IHOP erfunden, das kommt von David. Hütte Davids. Und da hat man ja echt viele Musiker gebraucht, gell? Ich meine, so Sänger, Musiker, Posaunenspieler, werden dann alle aufgelistet im Buch Chronik. Stehen die dann alle? Ja? Und ich denke mir manchmal, warum stehen diese ganzen Namen da? Ist ja nicht so wichtig. Aber manchmal ist es doch wichtig, denn dann, da lernen wir was draus. Nämlich in diesem einen Fall ist es wichtig. Obed-Edom kommt in der Liste ständig vor. Also ich habe mindestens 3 Mal schon gefunden, ich glaube, es steht sogar noch öfter. Und daran merkst du, es war ein Levit, ein Anbeter. Er kam also aus diesem Stamm. Und er hat natürlich gesagt, okay, David sagte, ich mache jetzt hier 24-7, ja, wer macht die Nachtschicht? Obed-Edom, ja, kein Problem, ich bin dabei. Ja, dann Morgenschicht, das ist nicht so die beliebte Schicht, ja. Wer ist da dabei? Obed-Edom, ja, sofort. Dann brauchen wir noch einen Gitarrenspieler in der Mittagsschicht. Er so, ja, kein Problem. Warum macht er das? Er will in der Gegenwart Gottes sein. Er genießt die Gegenwart Gottes. Und das ist ein Soaking-Opfer. Jemand, der geschmeckt hat von der Herrlichkeit, will nie wieder was anderes. Mir geht es so. Wenn ich Gottes Gegenwart suche, wo ich ihn erlebt habe, Begegnungen mit ihm hatte, der Friede, der kommt, wenn du ihm begegnest, mach dich kaputt für alle andere Erfahrungen, die es im Leben gibt, wo Gottes Gegenwart nicht drin ist. Es ruiniert dich. Aber es ist gut, ruiniert zu werden, weil du weißt genau, es gibt nichts Besseres. Ich möchte euch einfach ein bisschen auch die Wertigkeit gewisser Dinge hier schmackhaft machen. Wenn du mit Friede Gottes erfüllt wirst, es gibt kein schöneres Gefühl. Also ich habe noch nie was Schöneres erlebt. Ich habe schon Wunder erlebt. Ich habe schon Freude sogar erlebt, krasser Form und elektrische Ströme, Kraftwirkungen im Körper, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte und was weiß ich für Sachen. Alles schön, macht Spaß. Aber nichts gegen den Frieden. Der Friede Gottes ist so stark. Alles ist gut, wenn du den Frieden Gottes hast. Und du musst den nicht in einer Begegnung haben, dort erlebst du es. Du kannst ihn eigentlich immer haben. Aber ich möchte einfach, werde ein Soaking-Opfer, werde ein Genießer seiner Gegenwart, jage ihm nach positiverweise und verbringe Zeit mit ihm. Das ist die Tür zum Übernatürlichen schlechthin. Und es hat, wie gesagt, nichts zu tun, dass wir jetzt genug fasten müssten, aber Fasten hilft uns. Also übrigens, Fasten und Sprachengebeten, all diese Dinge, die wir tun können, die uns helfen, hat er ja auch gesagt, ist ja nichts Schlechtes. Der Punkt ist, wir verwechseln manchmal, wir denken, wir müssen Gott überreden damit. Aber der Punkt ist eher, wir müssen uns selber damit überreden. Und wir werden empfangsbereit für etwas, was er uns sowieso schenken will. Also wenn du fastest oder so, für manche ist das gar nicht so gut, ja, auch körperlich. Aber wenn du dich ausrichtest auf Gottes Gegenwart, dann ist es dir eine Hilfe, das baut dein Glauben auf, und es ist dir eine Hilfe, dass du das empfängst von Gott, was er dir sowieso grundsätzlich geben will. Ganz wichtig. Das heißt, diese Dinge, ich empfehle die sehr zu praktizieren, weil es uns enorm hilft. Und Gott hat es uns geschenkt, solche Möglichkeiten, er hat uns das Wort Gottes geschenkt, gewisse Zugänge geschenkt. Wir reden da mehr drüber in unseren Workshops und auf diesen CDs, wie das auch ganz praktisch geht, wie ich mit dem Wort Gottes hineinkomme in seine Gegenwart und all diese Dinge. Das hat uns Gott geschenkt, uns zur Hilfe. Nicht, dass er kommt oder dass wir ihn überreden, er will uns das ja sowieso schon geben. Versteht ihr den Unterschied? Ganz arg wichtig. Aber es wäre blöd, wenn wir es dann lassen, weil wir denken, ja, ich will mich ja nicht anstrengen müssen. Es wäre schade, weil es würde dir enorm helfen. Wenn du unter dem Leistungsdenken stehst, hast du ein Problem, weil dann musst du ja immer was beweisen. Aber was ist, wenn du da gar nicht mehr drunter stehst? Du bist ja im neuen Bund, musst ja nicht mehr drunter stehen. Und du sagst, ich habe aber eine Sehnsucht und es hilft mir enorm, wenn ich mich zurückziehen kann, ein Wochenende einfach mal Gott suchen kann. Ist ja schön, Gemeinschaft zu haben. Dann ist es genial, dann ist es ein Schatz für dich und er bringt dich weiter. Für mich waren Fastenzeiten in meinem Leben wie Meilensteine, jedes Mal. Gottes Gegenwart und Kraft und hat immer zugenommen. Und das war nicht wegen dem Fasten, das Fasten hat nur mir geholfen. Ihr versteht's, oder? Werde ein Soaking-Opfer, dass du ruiniert bist, irgendetwas anderes zu wollen. Nächster Punkt. Werde zu einem Freund des Heiligen Geistes. Wisst ihr, der Heilige Geist ist ja jemand, der uns gegeben ist zum Beistand. Ich meine schon, das Wort allein sagt ganz viel. Ja? Parakletos, griechisch, heißt so viel wie Tröster, Beistand, Coach, Helfer, Trainer. Das ist echt der Hammer, was er alles ist für uns. Und ein Freund des Heiligen Geistes zu werden, verstehen wir folgendermaßen. Das Wort wandelt aber im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches gewiss nicht vollbringen, Galater 5, Vers 16. Wandelt aber im Geist, wenn du dessen Griechischen nachguckst, da steht drin, sozusagen übersetzt, wandle kontinuierlich mit dem Heiligen Geist. Ja? Bei dem Wort wandeln heißt es, da steht, wenn du dann mal so in grammatikalischen Dingen guckst, da steht IMP, das heißt Imperativ Präsens, das heißt so viel wie mach das kontinuierlich, also langfristig. Wandle kontinuierlich mit dem Heiligen Geist, leb mit ihm die ganze Zeit. Hab die ganze Zeit mit ihm Gemeinschaft. Das ist Kontinuität. Und eine Freundschaft, das ist was Langfristiges. Es ist nicht nur so, ab und zu sieht man sich, sondern es ist eher so eine Beziehung, so eine Freundschaft, die ich die ganze Zeit praktisch mit mir trage, weil er ja in mir ist. Das ist der Vorteil, wir leben in einer WG miteinander. Ich bin Träger seiner Gegenwart, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und wir wohnen in der gleichen Wohnung, ja, im gleichen Körper sozusagen. Wir sind in einer WG miteinander. Und in einer WG, da bist du schon eng aufeinander, oder? Wer wohnt in einer WG? Okay. Ist es immer spaßig? Nö. Das Schöne ist, mit dem Heiligen Geist in der WG zu wohnen, ist ziemlich praktisch. Warum? Du kannst die ganze Zeit an seiner Tür klopfen und sagen, wie siehst du die Sache? Du triffst dich die ganze Zeit. Du wohnst mit ihm in der WG. Und Freundschaft mit dem Heiligen Geist heißt also, kontinuierlich mit ihm Gemeinschaft haben. Es gibt noch eine andere Stelle, vielleicht hilft mir die Anne kurz, wo die steht, ich glaube, es ist Korintherbrief, wo es heißt, dass wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Kennt ihr die? 1. Korinther 13, Vers 13, genau. Und das Wort, das da steht, Gemeinschaft, wir sollen mit ihm Gemeinschaft haben, heißt Koinonia und das heißt so viel wie teilhaben lassen. Lass ihn teilhaben an deinem Alltag. Wie lasse ich jemanden teilhaben an meinem Alltag? Simple Frage, indem du ständig einfach mitteilst, mit ihm redest. Also wenn du mit jemandem in einer WG wohnst, kannst du dich mit ihm unterhalten, du kannst teilen, du kannst dein Leben mit ihm teilen, du wirst dein Leben mit ihm teilen, wenn du mit ihm in einer WG wohnst. Und das Wichtige ist, und deswegen ist auch die Bibel so klar, weil du mit dem Heiligen Geist in einer WG wohnst, bitte tu zwei Dinge nicht. Ja? Nämlich das eine ist, betrüb ihn nicht. Und das zweite ist, dämpfe ihn nicht. Ja, das ist einfach, weil ihr ja so eng zusammen wohnt, er wohnt in dir. Dämpfe ihn nicht und betrübe ihn nicht. Und auf die möchte ich mal kurz eingehen, was heißt das denn? Diese Freundschaft zu pflegen heißt, ich dämpfe ihn nicht und ich betrübe ihn nicht. Ich gehe mal auf das Betrüben ein, ganz kurz nur. Das ist, glaube ich, jedem klar, wie man ihn betrüben kann. Ja, Sünde betrübt ihn immer noch, auch im Neuen Bund, ist gar keine Frage. Und der Heilige Geist hat eine sehr feine Nase. Er riecht Unzucht und so Zeug. Das riecht er und er mag es nicht unbedingt. Ja? Er mag es nicht unbedingt, er mag es nicht. Und ganz klar, betrüb den Heiligen Geist nicht, mit dem du versiegelt worden bist auf den Tag Christi hin. Und dann zeigt Paulus in Epheser 5, warum es so wichtig ist, in dieser Heiligung zu leben. Warum? Weil der Heilige Geist heilig ist und weil es seinem Charakter entspricht. Und leb in der Heiligung. Das ist Freundschaft, das ist Respekt vor seiner Art, wer er ist, in seiner Heiligkeit. Ich lebe in der Heiligung mit ihm zusammen. Und er heiligt mich. Das ist, wenn ich das vernachlässige, wenn ich da, sage ich mal, schlechte Kompromisse mache in meinem Leben, ist es ziemlich schade für die WG. Nicht so diese super Gemeinschaft mehr. So, er wird wahrscheinlich nicht ausziehen. Ich glaube nicht, dass er auszieht. Ich glaube, er wird in seinem Zimmer bleiben und will nicht mehr rauskommen, weil dein Gang nicht aufgeräumt ist. Ist alles im Bild gesprochen, okay? Oder weil die Küche mal wieder geputzt werden müsste. Und er würde ja sich anbieten zu helfen, aber du sagst, nö, bleib drin. Ist völlig klar, der Heilige Geist will dein Leben reinigen, er will dich immer in die Freiheit führen, er macht es nicht verurteilend, er macht es immer Hilfe, er hilft uns dabei, er überführt uns. Und wenn du in einer WG mit ihm lebst, betrüb ihn nicht. Hab ganz klar die Gesinnung von Heiligkeit oder Heiligung, in der du wandelst. Okay? Zweiter Punkt, auf den ich ein bisschen mehr eingehen. Was heißt es, ihn zu dämpfen? Und was heißt es dann, ihn nicht zu dämpfen? Es steht in Thessaloniker 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Und dann stehen noch so ein paar andere Sachen dabei. Zum Beispiel, dass wir prophetische Worte Raum geben sollen oder dass wir Zungenrede nicht wehren sollen und solche Dinge. Den Geist dämpft nicht. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir eine Sensibilität entwickeln für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Denn wenn wir das nicht tun, passiert das, was Jonathan heute Morgen gesagt hat, wir werden so ein bisschen taub für alles, was er tun will. Und Übernatürliches kann in unserem Leben nicht wirklich passieren, weil wir gedämpft sind oder beziehungsweise weil wir nicht genug sensibel sind für das, was er tun will. Und ich möchte jetzt ein paar Punkte nennen, die für uns und für mich enorm befreiend waren. Und wo ich gemerkt habe, als ich da sensibler geworden bin, hat sich eine, ich würde mal sagen, Flut von Eindrücken kam danach. Also wirklich mehr Interaktion mit ihm. Also wo ich diese Dinge, diese Knackpunkte mehr oder weniger erkannt habe. Einer davon ist, wir dämpfen ihn, wenn wir nicht wertschätzen, was er tut. Und das war für mich eins der, also wirklich eine Revolution in meinem Umgang mit Gott und mit dem Heiligen Geist, mit dem Übernatürlichen in meinem Leben. Ich mache ein Beispiel. Ich war wieder in so einer Fastenzeit, weil ich die total gern habe. ist zwar jedes Mal Sterben, aber es gibt auch immer eine Auferstehung. Und ich habe so gebeten, Herr, dieses Mal will ich die echten Visionen. Ich will die großen Visionen. Und darüber will ich dann Bücher schreiben. Das habe ich nicht gesagt, aber ich will mal wirklich visuell alles sehen. Ich will mal richtig drin sein. Ich will mal die echten Visionen haben. Ich richtig Gott, so, ich habe gedacht, das gefällt ihm, wenn ich hungrig bin. Ja, so richtig an die Himmelstür geklopft und so, ja, die großen Visionen. Merkt ihr, wenn man fastet, hört man leichter und ich habe ihn sehr deutlich gehört. Im nächsten Moment sagt er, Johannes, was willst du? Und dann kam ein ganz klares korrigierendes Wort, es war überführend, es war liebevoll, aber es war überführend. Alles, was von mir ist, ist gut. Alles, was von mir ist, ist gut. Und ich dachte, okay, was meinst du mit, Herr? Und er hat mir sehr lang an diesem Tag erklärt, ich gebe dir Visionen, ich gebe dir Eindrücke, ich gebe dir Bilder, aber du wertschätzt sie nicht. Und du, wie kannst du hinstehen und sagen, das ist größer als das andere? Alles, was für mich ist, ist gut. Und dann hat er mich erinnert an eine Situation, gerade in diesen Tagen erst, wo ich ein Bild hatte, ein ganz, ganz einfaches Bild, wo ich einfach so an einem Radio sitze und versuche, die richtige Frequenz einzustellen. Und er mir damit gezeigt hat, komm auf den richtigen Tune, dass wir uns verstehen. Ja, so, es war eine kleine Botschaft an mich, eine wichtige Botschaft. Und er sagt, guck mal, ich habe dir gerade eine Vision gegeben, das ist was Echtes. Das ist nicht unecht. Ich bin der Vater und ich habe dir das gegeben. Wertschätze es. Klingelt es ein bisschen? Was machen wir? Wir stehen in der Anbetung und haben dieses leichte Gefühl, Gott könnte da sein. Und dann, ja, er ist da. Und dann kommt vielleicht so ein bisschen Friede. Aber du denkst, ich spüre aber nicht wirklich was. Und dann wirst du ärgerlich. Und vor allem wirst du ärgerlich, wenn dann irgendein Flaggenschwänger vor dir hergeht, der offensichtlich mehr spürt als du, völlig enthusiastisch vorne steht und vielleicht noch einen Tanz liefert, voller Tränen überströmt auf der Bühne. Und du sagst, das kann nicht echt sein. Und dann erinnerst du dich vielleicht noch an die Geschichte mit David und seiner Frau und dass man das lieber nicht machen sollte. Okay, ich lasse es. Aber letztendlich richtest du doch. Du schneidest dich selber von einem übernatürlichen Erlebnis ab, weil du das, was du empfindest, nicht als übernatürlich empfindest. Und du denkst, es ist doch normal, dass ich mich mal so oder so fühle. Wertschätze es und es wird mehr. Hundertprozentig. Wenn du eine kleine Vision, jetzt ist es ja blöd, dass ich schon wieder klein sage, ja? Aber wenn du ein Bild, das du bekommst, nicht wertschätzt, wird er Gott nicht mehr geben. Warum sollte er? Er gibt immer denen, die das wertschätzen. Wertschätze die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist genauso wie dem Manna. Ja, wenn du das Manna nicht, wenn dir das nicht schmeckt, da hast du ein Problem. Ja? Gott hat ihnen nicht mehr gegeben. Oder wenn er nur die Wachteln, die sie dann vollgestopft haben. Wertschätze den Heiligen Geist. Das ist ein ganz entscheidender Durchbruch in deinem übernatürlichen Wandel. Ich kann es dir sagen. Wertschätze, was du empfangen hast. Sag nicht, ich höre ja eh nichts. Hast du dich bekehrt? Dann hast du definitiv einmal gehört. Aber ich bin mir sicher, du hast schon öfter gehört. Wenn du solche Dinge nicht wertschätzt, ist er nicht glücklich drüber. Es ist kein Zeugnis. Deswegen ist wichtig, dass wir Zeugnis geben von dem, was er Gutes getan hat und dass wir nicht so tun, als wären Kopfwehheilung nichts Besonderes mehr. Ich darf mich doch, dass ein Kopfweh weggeht, genauso freuen, wie wenn ein Toter auferweckt wird. Okay, das ist ein bisschen überzogen, aber trotzdem. Es ist, ihr versteht den Gedanken dahinter. Bill Johnson und dieser Leiter von der Toronto-Bewegung. Also nee, Bill Johnson war kurz, das fand ich cool. Das hat mich berührt, weil, weißt du, die erleben halt doch mehr Heilungen. Und dann sagt er war also bei einer Konferenz von diesem Leiter von Toronto, also in Toronto, John Arnott, genau. Und dann hat er, also John Arnold und seine Frau, die haben also wirklich jetzt fast 20 Jahre wirklich alles gesehen. Ja, also von, was weiß ich, was für krassen Heilungen, wie innere Heilung, äußere Heilung, alles gesehen. Und er sitzt neben ihnen in der Konferenz und hat mich wirklich berührt. Gott hat zu mir gesprochen dadurch. Er sagt, irgendjemand hat eine kleine Heilung erlebt. Ich weiß nicht, ob es Kopfwehheilung war, irgendwie sowas. dann sitzen die beiden und sagen, wow, isn't that sweet, that Jesus is doing something like that? Also ist es nicht süß von Jesus, dass er sowas macht? Und die reden dann miteinander und so und waren so begeistert, wie Jesus sowas macht. Wie genial das ist. Und er war voll überführt. Ja. Und er denkt so, Mann, die Einstellung brauche ich auch wieder. Hat dann gleich seine Gemeinde so richtig ermahnt. Ja, und hat gesagt, lass uns wieder diese kindliche Freude haben über jede übernatürliche Sache, die passiert. Wenn ich voller Freude werde in Anbetung, mir ist es gestern Abend passiert, ich war völlig platt. Und dann, zweitletztes Lied, kam ein Kraftstrom. Haben sicher mehrere erlebt. Und ich habe einfach nur gesagt, danke Herr, jetzt berührst du mich. Ich habe noch nichts gespürt, ich habe nur gewusst, jetzt kommt was. Danke Herr, dass du mich berührst. Und dann hat er mir gesagt, stell dich da an die Seite. Und dann habe ich das gemacht und die Kraft kam. Und ich habe einfach dafür gedankt, ich war aufgebaut wieder. Ich habe zwar nicht alles richtig übersetzt, aber zumindest war ich aufgebaut. Wertschätze alles, was er dir gibt. Wo Leute unzufrieden sind, werden sie nicht mehr erleben. Es tut mir so leid, dir das zu sagen. Nein, es tut mir eigentlich gar nicht leid. Wertschätze, gib Zeugnis. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss heute nicht, was er dir vorhin Gutes getan hat. Oh, ich habe vorhin in dem Bild nicht so wirklich viel gesehen. Danke für das, was du gesehen hast. Und dann wird's mehr. Eines der wichtigsten Dinge, gerade in Deutschland, dass wir nicht jammern über unseren Zustand und nenne nicht schlecht, was Gott gut nennt. Und merkst du, wie Jonathan das ganz anders wertschätzt? Wir denken, oh, ich will auch mal einen Engel leibhaftig vor mir sehen und er findet es gar nicht so wichtig. Habt ihr es gemerkt? So, ich will euch jetzt nicht überführen, aber ging es nicht vielen so, dass sie sagen, ja, ich wollte eigentlich mal hören von diesen ganzen übernatürlichen Dingen. Und dann sagt er, naja, du musst beim Glauben leben. Sehr ernüchternd. Aber warum ist es so? Ich sag's dir, warum es so ist. Weil es gar nicht so entscheidend ist. Weil der Glaube das Entscheidende ist. Und weil dir die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes ist viel wichtiger, als ob du mal einen Engel gesehen hast, leibhaftig vor dir oder nicht. Das wird dein Leben nicht verändern. Möglicherweise, aber nicht. Die Tatsache, dass du es gesehen hast. Rick Joyner, der hat ja diese Trilogie geschrieben von einer himmlischen Vision, alles was er erlebt hat. Hat das jemand gelesen? Letzter Aufbruch und so. Krasses Buch, Hammervision. Er wurde mal gefragt in einem Interview, wie das denn ist mit den Engeln und dem Ganzen. Da hat er gesagt, weißt du was? Ich zweifle genauso wie andere Menschen, obwohl ich das alles gesehen habe. Das macht keinen Unterschied. Die geistliche Realität, die du erlebt hast, ist genauso echt wie die der erlebt hat. Ist genauso echt. Und du musst genauso glauben, wie diejenigen auch glauben müssen. Das macht die nicht besser. Und deswegen ist es so wichtig, das, was wir empfangen haben, immer wertzusetzen, es nicht in einer komischen Minderwertigkeit auszuwägen gegen die geistlichen Heavies. Und dann sind wir immer schlechter, schneiden wir immer schlechter ab, weil wir haben noch kein Buch geschrieben drüber. Aber ich sag dir was, du könntest auch ein Buch schreiben über dein Leben. Und wenn du ein ganz guter Autor wärst, wenn du die Gabe dazu hättest, würde dein Buch, dein Zeugnis genauso viel verändern können. Weil das, was du erlebt hast in deinem Leben an übernatürlichen Dingen, echt ist. Schreiben wir ganz viele Bücher plötzlich. Der Markt in einem Monat wird überschwemmt von guten Zeugnissen. So, das ist der erste Punkt, den Geist nicht dämpfen, indem du das wertschätzt, was er getan hat und tut. Und dann wird es mehr. Also ist ja das Tolle, es wird ja dann mehr. Nächster Punkt, in dem Punkt, dass wir ihn nicht dämpfen sollen, ist, ignoriere nicht, was er gesagt hat. Ich kann es auch positiv ausdrücken, geh auf das ein, was er sagt. Es gibt so eine Bibelstelle, die finde ich genial. Vor ein paar Wochen hat der Heilige Geist gerade über diese Stelle zu mir gesprochen. Und zwar in Apostelgeschichte 24, Vers 16 heißt es, übe dich darin, also trainiere, ein unverletztes Gewissen zu haben alle Zeit gegenüber Gott und den Menschen. Trainiere, dass du ein unverletztes Gewissen hast, Gott gegenüber, den Menschen gegenüber. Als ich das gelesen habe, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt, genau das ist der Punkt, warum ich oft gedämpft bin. Weil wir in unserem Gewissen ganz, ganz, ganz viel von ihm hören. Das ist das, was Jonathan heute Morgen gesagt hat. Du musst nicht sagen, war es der Geist oder warst du es. Warum? Weil dein Gewissen, so dieses Innere, wo du was empfindest, ist das Richtige oder ist das das Richtige? Das ist das Gewissen. Da spricht er. Und er spricht nicht, ich bin der Heilige Geist, ja, und ich sage dir heute, tu das, sondern es ist ein Feeling, oder? Und hast du den Eindruck, etwas zu tun, beziehungsweise du machst was, was du immer gemacht hast, aber an dem Tag denkst du, irgendwie soll ich es nicht tun. Und so redet er, im Gewissen. Und es ist nicht nur so dieses plumpe, das ist richtig, das ist falsch, was das Gewissen sagt, oder das habe ich ein schlechtes oder ein gutes Gewissen, sondern es ist auch wirklich so ein inneres Feeling von, nee, das ist nicht, ja? Oder, ja genau, das ist es. Ich sage nicht, dass das Gewissen uns immer richtig leitet, weil es kann auch verletzt sein, wie gesagt, steht ja hier. Zum Beispiel, wenn du perfektionistisch bist, dann wird dein Gewissen dir immer sagen, du hast es falsch gemacht. Dann sollte es heilen. Deswegen sollen wir ein unverletztes Gewissen haben. Aber der Punkt ist, der Heilige Geist redet zu deinem Gewissen oder in deinem Gewissen und wir dürfen es nicht ignorieren, was er sagt. Und das ist ganz arg wichtig. Ich mache da ein Beispiel. Also du hast so das Gefühl, du läufst durch die Straßen. Du hast nicht das Gefühl, du läufst durch die Straßen. Du läufst durch die Straßen und hast das Gefühl, dass du dieser alten Dame über den Weg helfen sollst, über die Straße. Ja? Die läuft ganz langsam und es könnte gefährlich werden, wenn sie so lange braucht, um über die Straße zu kommen. Und dann hast du das, ja, das ist jetzt mein Auftrag, ihr zu helfen. Ob du sie trägst oder schiebst oder was auch immer, das kannst du noch überlegen. Wer kennt solche Eindrücke im Alltag, wo du so einen Eindruck hast, und das sagt ohne Stimme, also du hast einfach das Gefühl, es ist richtig, das zu tun. Kennt ihr das? So, und dann tust du es nicht. Was passiert dann? Du hast ein schlechtes Gewissen, was in dem Moment vielleicht richtig ist, weil es wäre eigentlich richtig gewesen. Aber wenn du das immer wieder tust, hörst du es irgendwann nicht mehr. Dein Gewissen stumpft ab. Und das ist Dämpfen. Wenn der Heilige Geist jedes Mal über den Mund gefahren bekommt, wenn er was sagt, so er sagt, könnte ich hier vielleicht, wo du sagst immer nö, ist meine eigene Vorstellung, nee, muss nicht sein, die kann doch selber laufen. Ist heute nicht mein Tag. Wenn du jedes Mal eine Ausrede hast, wenn du so einen Eindruck hast, dann wirst du irgendwann ihn nicht mehr hören. Das ist Dämpfen. Also geh diesen Dingen nach und natürlich passiert es oft, dass du tatsächlich was Komisches machst und es war nicht vom Herrn. So what? Das hilft dir dann zur Demut. Nee, es passiert wirklich. Ich meine, wir hören nicht immer richtig und wichtig ist, dass wir den Dingen nachgehen. Wenn du den Dingen nicht nachgehst, wirst du auch den Unterscheidungsgeist nicht haben können. Also wirst du es nicht trainieren. Wenn du nicht nachgehst, kannst du es nicht trainieren. Ich habe öfter mal was gesagt vor einer Veranstaltung, wo ich den Eindruck hatte, in der Veranstaltung sitzt jemand, der... Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe gewusst, ich soll das jetzt sagen. Aber ganz oft kam keine Rückmeldung. Das ist mir echt schon oft passiert. So, es könnte ja sein, dass die Person mir das nicht gesagt hat. Also es könnte immer noch stimmen, aber ich war mir echt manchmal... Stehst vorne, du predigst und sagst sowas und dann, Herr, ja, dann sollte wenigstens vorkommen oder... Und dann stehst du da wie der begossene Pudel, ja? Und es ist echt schon oft passiert. Aber immer wieder kommt's. Kürzlich kam es in einer Veranstaltung etwas so groß wie die, ein bisschen größer. Und ich hatte den Eindruck, in diesem Raum ist jemand, der einen Ehebruch lebt. Er ist kurz vor dem Ehebruch. Du bist kurz davor, deine Frau zu betrügen. Du hast alle Pläne schon ausgelegt. Du weißt schon, wie du es machen willst. Du hast es noch nicht gemacht. Und Gott ruft dich jetzt in diesem Moment in die Buße, dass du jetzt rumdrehst. Barmherzigkeit ist für dich da. Dreh rum, rette die Ehe. Ich habe das tagelang in der Vorbereitung immer wieder gehört, wie der Heilige Geist sagt, du musst das sagen. Ich so, nein, das kann ich nicht sagen. Das, bitte. Das ist echt krass. Und ich habe echt rumgewurschtelt. Ja. Und es ist schon so oft nicht passiert. Ich dachte so, Herr, es ist so oft schon nicht passiert. Und dann kam keine Rückmeldung. Aber es war so deutlich. Und dann ich habe es eigentlich schon abgehakt. Und dann war ich gerade in der Botschaft. Und der Herr sagt, jetzt musst du es deutlich machen. Du musst es jetzt sagen. Und ich habe es gesagt. Und wisst ihr, was passiert ist? Alle waren ruhig. Weil wenn du sowas ansprichst, dann sind alle ruhig und gucken rum. Aber trotzdem war eine Furcht des Herrn im Raum und es war gut. Zwei Tage später kommt der Leiter vom Segnungsteam zu mir und sagt, ich weiß nicht, was du gesagt hast in deinem Workshop, aber es kam ein Mann völlig aufgelöst in meine Gruppe oder in mein Segnungsteam und er hat gesagt, das prophetische Wort hat ihn überführt, er hat alle Pläne schon ausgelegt, seine Frau zu betrügen und genau das Wort hat ihn da jetzt getroffen. Brauchst du nicht klatschen. Das ist, nee, es ist cool, dass Gott das gemacht hat. Ich wollte einfach nur sagen, ganz oft hat was nicht funktioniert. Und er redet immer noch. Und ich kann dir nicht sagen, warum es nicht funktioniert hat. Vielleicht hat es auch funktioniert, ich habe es nicht gesehen. Ignoriere nicht. Wenn du für Leute gebetet hast und die sind nicht gesund geworden, obwohl du sonst so oft den Eindruck hattest, vielleicht hast du schon den Matschhaufen gemacht, warst du gar schon so. Und es war peinlich und ich bin eigentlich nicht so für den Matschhaufen, es sei denn, der Herr sagt es wirklich sehr deutlich, weil du musst ja auch die Leute ehren und ich, ja. Was ich damit sagen will, ist, wenn du das schon oft gemacht hast und du denkst dir, was soll das noch? Warum soll ich es nochmal machen? Ich kann es dir nicht erklären, warum, aber es wird irgendwann kommen, dass er wirkt. Ich habe es in allen Belangen schon so erlebt. Überall, wo ich aufgegeben hatte, redet er doch immer wieder. Und wir dürfen ihn nicht dämpfen und ruhig halten, weil dann redet er nicht mehr. Könnt ihr das verstehen? Meine Frau macht es sehr oft, dass sie, wenn sie unterwegs ist, für Kranke betet. Und sie hat die Gabe der Heilung. Und ich weiß es, sie weiß es, sie hat schon so oft prophetische Worte gekriegt und immer wieder gab es auch Heilungen. Aber sie war so oft frustriert, weil nicht das passiert ist. Und dann betet sie für Leute im Rollstuhl auf der Straße oder du kannst mit ihr fast nicht mehr unterwegs sein. Das ist echt der Hammer. Und sie hat immer wieder Worte für Leute und das ist so unspektakulär und doch spektakulär. Für mich ist es spektakulär, weil ich mache mir echt in die Hosen. Und da waren wir im Urlaub, ja, nicht mal im Urlaub geht es. Ja, also, in Österreich und am Wasser. Und dann hat ich muss mit dieser Frau reden. Ich muss mit dieser Frau reden. Sie wurde ganz, ganz arg enttäuscht in der Beziehung. Und ich muss ihr sagen, es war nicht Gott, der dich enttäuscht hat, sondern es war die Person, die dich enttäuscht hat. Es war irgendeine wildfremde Frau, sie wusste nicht, wer das ist. Und sie konnte nicht gehen aus diesem Freibad, bevor sie dieser Frau das nicht gesagt hat. Und sie hat ein sehr scharfes Gewissen. Das hilft mir oft. Ihr Gewissen reinzuhalten, ehrlich zu sein, nicht Sachen rumzudrehen oder mal so ein bisschen zu verändern, so dass es wieder passt für uns, sondern sie ist da sehr scharf und sehr deutlich. Sie ist auch meine größte Kritikerin, wenn ich predige, positiv. Dann sagt mir, Johannes, war das eigentlich echt so, wie du es jetzt gerade so erzählt hast? Oder war das ja so ein bisschen zusammengebaut jetzt? Und das ist ganz gut, weil wenn du dein Gewissen ständig überfährst mit Unwahrheit und du drehst dir es hin, wie du es willst, hörst du irgendwann nicht mehr die Wahrheit. Und dann hörst du sowas auch nicht mehr. Und sie musste zu dieser Frau hingehen, weil sie dieses Gewissen gehört hat, wie der Geist Gottes in ihrem Gewissen spricht. Und dann, wir hätten nicht gehen können. Ich habe gesagt, komm, ich weiß nicht so recht. Klammer auf, wir sind noch im Urlaub. Auch Peschis haben mal Urlaub. Aber ich habe inzwischen gelernt, ich darf nicht über ihr Gewissen hinweggehen. Nur weil ich keinen Bock habe. Und dann sage ich, okay, dann mach, also wenn ich nicht mit muss, okay. Es könnte peinlich werden, ja, und Österreich gibt es auch nicht viele Christen, also nicht so viele und es ist echt, dachte ich, wow, wahrscheinlich hat sie noch nie jemand getroffen auf der Straße, der sowas gemacht hat. Und dann geht sie zu dieser Frau hin und sagt ihr das. Und wisst ihr, was die Frau sagt? Die ganze Situation, wie sie es beschrieben hat, hat 1:1 gestimmt. Aber interessanterweise hat sie gesagt, darf ich für dich beten, darf ich für Heilung beten, deines Herzens? Und sie sagte, ich möchte das nicht. So, die Leute haben immer noch Entscheidungsfreiheit. Aber sie war gehorsam. Und deswegen gehorsam, also du kannst diese physische Handlung im Gehorsam, im Glauben, bringt geistliche Realität hervor. Der Gehorsam ist schon wichtig. Hat viel mit unserem Gewissen zu tun. Und wenn du das merkst, hey, ich bin so oft drüber weggegangen, so oft drüber weggegangen. Es ist ganz wichtig, dein Gewissen vor Gott zu bringen, sagen, Herr, ich möchte mich neu darin üben, zu hören, was du mir zeigst, um dir zu folgen. Es ist auch nicht nur im Bereich Heilung Eindrücke, es geht in allem so. Ja, also mir zum Beispiel ist es so, dass der Heilige Geist ganz oft sagt, gerade in der Ehe ist das alltäglich, oder? Vergib jetzt. Vergib jetzt. Dann ist alles vorbei. Dann ist der Konflikt beendet. Vergib. Und ich sage so, was soll ich vergeben? Wie soll ich es vergeben? Sag ich, vergib, das ist der Punkt. Das ist die Freiheit. Anders kommst du nicht raus. Und wenn du sowas nachgehst, wirst du es immer klarer hören. Immer klarer. Die Stimme wird immer klarer. Je öfter du dieses Gewissen, das vom Heiligen Geist benutzt wird, nachgehst, dass es unverletzt ist, umso unverletzt es ist. Je mehr es unverletzt ist, umso mehr hörst du es, was er sagt. Und es hat viel mit Wahrheit zu tun, dass wir Sachen nicht so übertreiben, untertreiben. Das ist nervig für den Heiligen Geist, wenn wir ständig über- und untertreiben, weil das mit der Wahrheit nicht passt. Also ich fasse mich extrem an der Nase, weil ich immer wieder merke, man geht doch recht schnell über sein Gewissen hinweg, dass es für uns wieder passt. Also lass uns hören, was er sagt. Er ist der Geist der Wahrheit und er wohnt mit uns in einer WG. Das ist schön. Okay, dann kommen wir hier zum Ende. Ich glaube, hier lasse ich es mal. Wer mehr hören will, kommt einfach in den Workshop von Passion. Was uns sehr wichtig ist, dass die Sachen praktisch werden. Und das sind einfach mal so ein paar Punkte, mit denen ihr praktisch vielleicht weiter könnt. Und wir werden jetzt gleich eine kurze Pause machen und danach Sachen nochmal noch praktischer machen und wirklich untereinander jetzt mal gucken, was der Geist so sagt. Und da wird die Anne dann gleich reinführen und das macht sie ganz toll immer. Ich würde einfach gern beten. Ich glaube, da ist so ein Punkt, dass wir unser Gewissen wieder wie waschen lassen oder wie man auch immer das nennt, dass wir wieder sensibel werden für den Heiligen Geist. Wen betrifft es? Wer fühlt sich da angesprochen? Okay, gut, dann kann ich es beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns ein Gewissen gegeben hast und dass du den Geist Gottes in uns wohnen lassen hast, dass wir mit ihm zusammenleben in diesem Tempel. Wir sind Tempel des Geistes und wir sind Träger deiner Gegenwart. Und wir wollen dich repräsentieren und wir wollen hören, was du sagst. Und ich will das tun, was der Vater tut oder was er mir zeigt. Das ist mein Lebensziel, dass ich das tue, was du mir zeigst. Dass ich deine Wege wandle. Mit dir zusammen als Partner auf dieser Erde. Als Mensch, der deine Gegenwart trägt. Und ich bitte dich jetzt, Herr, für jeden Einzelnen hier, dass du die Sensibilität für dein Wirken, für dein Reden ganz neu freisetzt in uns. Sag doch einfach mal, Herr, nimm mein Gewissen. Ja, richte es aus auf dich, dass ich gehorsam handeln kann, dass ich dir nachgehen kann, dass ich in dieser kontinuierlichen Freundschaft wandeln kann. Und diese geistlichen Sinne, die funktionieren und ich möchte sie einsetzen, um dein Reich zu verbreiten. Und dass dein Wille geschieht hier auf Erden. Amen.